Es ist Samstag, der 23. Oktober.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett mit einer Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen der Woche, auf interessante Themen, auf schöne Texte, auf bewegende Diskussionen. Und ich freue mich, Sie bei mir im Esszimmer begrüßen zu dürfen. Sie ist Journalistin, sie ist Drehbuchautorin und sie ist unter anderem Autorin des fabelhaften Buches Dad, ein Buch, das mich im letzten Jahr durch den ersten Lockdown gebracht hat. Höchst empfehlenswert, das Buch und die Person, die sie geschrieben hat. Hallo Nora Gantenbrink.
Hallo Micky, das war wahnsinnig nett.
Dankeschön. Dann stimmt es auch noch. Das ist Wahnsinn. Lockdown ist jetzt nicht die perfekte Überleitung, aber hast du mitbekommen, dass Familie Aogo, Dennis und Ina Aogo nach Dubai ziehen wollen mit Hund und Kind?
Habe ich tatsächlich mitbekommen von meiner Lieblings-News-Site Promiflash.
Oh mein Gott.
Und ich dachte tatsächlich auch so, ja, okay, wenn die Aogos gehen wollen, ja, sind erwachsene Menschen. Dann dachte ich, die Kinder, pf, ja gut, die haben irgendwie Pech gehabt, die sind da jetzt reingeboren worden. Aber bei dem Pony, da habe ich wirklich gesagt, muss das sein?
Ein Pony? Also, nehmen Sie einen Pony mit oder was?
Ja, sie echt? Nehmen das Pony und den Hund mit, also eine französische Bulldogge und ein britisches Pony Bobby, ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, also das mit Bobby da bei 800 Grad im Wüstenstadt, ich finde, das geht zu weit. Nee,
ganz ehrlich, auch Dubai, also ich habe es ja schon gesagt, also da weißt du ja wirklich gar nicht, wen du zuerst anrufen sollst, das Veterinär oder das Jugendamt, mit Kindern und dem Pony.
Also bei einem Pony, da habe ich gesagt, nee, kommt Leute, das geht
ja, aber die
nicht.
Argumentation fand ich auch so gut zu sagen, ja, hier in Berlin fühlen wir uns nicht mehr wohl und auch nicht mehr sicher. Auch, dass sie gesagt haben, also sie haben es jetzt häufiger mitbekommen, beziehungsweise gehört, dass auch Kinder von Spielplätzen da weggeholt wurden. Und dann sagst du, ja, dann gehen wir jetzt in den autoritären Staat.
Ja. Aber diese Argumentation, die fällt ja tatsächlich relativ oft, dass dann immer gesagt wird, ja, da ist es alles viel sicherer und ordentlicher. Und man denkt so, ja, Leute, aber zu welchem Preis?
Ja, so, das ist
also, ja, und dann habe ich, die erste Reaktion war dann auch, habe ich dann gelesen, und auch die Familie Harrisons freuen sich schon, habe ich gesagt, alles klar, das arme Pony.
Ich denke, Pocher schäumt. Also die Restberichterstattung überlassen wir dann ganz alleine Detective Pocher. Wir geben jetzt an dieser Stelle vertrauensvoll ab und wenden uns dem hier zu.
Die Schlagzeile des Tages.
Der Tagesspiegel schreibt, wer in 4 Jahren regieren will, muss sich jetzt neu orientieren. In der CDU belauern sich die Aspiranten für den Parteivorsitz. Zu wünschen wäre, dass sich auch Frauen für höchste Ämter finden. In der modernen Welt würde man der CDU einen Coach empfehlen, der den notwendigen Change-Prozess einleitet, der durch Fragen zur Selbstdefinition und Selbsterkenntnis führt, dass sich die Führung in Gänze die inhaltlichen Defizite eingesteht und überlegt, wer an welchem Platz am besten zu ihrer Lösung beitragen kann. Ja, es gibt ein paar Menschen, die stehen bereit, also Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Jens Spahn, Ralf Brinkhaus und Carsten Linnemann. Diese Menschen einen 2 Dinge. A, sie kommen alle aus Nordrhein-Westfalen und B, sie sind Männer.
Keine Frau. Ja. Also, das stimmt. Also,
es ist unzweifelhaft, sind unzweifelhaft keine Frauen, ja.
Ich bin trotzdem nicht sicher, ob das mit diesem Change Manager, Managerin-Ding da was wird, aber ich weiß nicht.
Ja, du warst ja für den Spiegel den Deutschlandtag der Union, der Jungen Union begleitet.
Ja, da war ich tatsächlich letzten Sonntag.
Du wirkst gebrochen.
Was? Nein, das war, also da habe ich zumindest einige sehr patente junge Frauen angetroffen.
Oh, du klingst ja, wenn du sagst patente junge Frauen, du klingst ja selber schon wie Karl-Josef Laumann. Das sind patente junge Frauen.
Ja,
hat das schon
also
auf dich abgefärbt, der Sprachduktus?
Nein, aber die waren halt so, ja, das waren schon so sehr klischeehaft, dann so Jurastudentinnen und so rhetorisch fit und so. Also,
was ja erstmal nicht verkehrt
nein,
ist.
Nein, überhaupt nicht. Also, und auch wirklich alle sehr höflich. Also ich,
aber was war der Look and Feel bei diesem Deutschlandtag der Jungen Union? Man verspottet sie ja oft nicht völlig zu Unrecht als den ältesten Flügel dieser Partei. Deckt sich, wenn man dann vor Ort ist, so wie du, deckt sich das dann mit den Eindrücken oder nehmen wir die Junge Union falsch wahr?
Boah, das ist jetzt eine große Frage, das weiß ich nicht. Also klar, sie hat diesen Ruf, dass sie konservativer ist als die Mutterpartei. Ich finde, sie gibt sich, also gerade so, als die Leute, die da rumgelaufen sind, hatten halt echt auffällig, also da war natürlich auch Philipp Amthor, der da rumgelaufen ist. Mhm. Der gibt sich noch nicht mal Mühe, cool zu wirken oder ja. modern, aber die anderen haben schon alle so Sneaker an und auch Hoodies. Und also die, da geben sich schon auch manche cool von, aber du, es gibt ja durchaus auch Konservative in Turnschuhen. So. Also, ja. Ne? Von da an, ja, ist schon was dran, würde ich sagen.
Die Frage ist, wo geht denn die Reise für diese Partei hin? Also wohin orientiert sie sich? Also die erste Tendenz, die ich feststelle, ist, man möchte das konservative Profil schärfen. Klingt aber, wenn man sich den Sound von Jens Spahn beispielsweise anhört oder auch von Ralf Brinkhaus, geht die Tendenz natürlich klar Richtung rechts. Also Spahn geht jetzt wieder in die Kerbe, man muss die Migration, Klammer auf, also das Erbe Angela Merkels ja auch kritischer betrachten. Ralf Brinkhaus warnt jetzt vor dem gewaltigen Linksrutsch. Alles relativ schrille Töne.
Ja.
Und der Gedanke für einen nicht klassischen CDU-Wähler wie mich, was kriegen wir denn dann zum Schluss für einen Antagonisten für den Sozialdemokraten?
Naja, also es ist interessant, was du sagst, weil genau das wurde da auch verhandelt. Also es war auch, also es gab auch von der Jungen Union die Kritik quasi, dass man im Wahlkampf eigentlich viel zu nett war, auch zu den anderen. Mhm. Also man hätte viel stärker auf das Profil, was du eben beschrieben hast, eigentlich ja beharren müssten. Also von da an, ja, ich glaube, es ist gut zusammengefasst.
Ja, also es gibt ja einen schönen Text von Hendrik Widowild, das ist ein kluger Analytiker des politischen Geschehens, ein PR-Fachmann. Er schreibt über diese neue Agentur, die sich nennt The Republic, mhm. Und nennt sie möchte gern Rezo mit reaktionärem Glibber. Und er schreibt in einem Text für NTV, gerade hat sich mit viel Tamtam eine neue publizistische Meinungsschleuder im Netz zusammengerauft. The Republic, ein Möchtegern-Rezo mit neokonservativer Agenda, will mit moralischer und finanzieller Unterstützung einiger CDU-Politiker und Wirtschaftsunternehmern ordentlich gegen links wettern. Sie sind also Anti-Gender, Anti-Rundfunk, Anti-Links. Die Plattform bespielt die Schmerzpunkte der Reaktionären. Langhaarige Grüne, in Klammern Hofreiter, nervige Satiriker, in Klammern Böhmermann, Radikale, Klammer auf, aber nur die Linken. Nur für etwas einstehen, das will man nicht. Und das ist ja genau der Fehler, den sie ja während des Wahlkampfs auch schon gemacht haben. Das heißt, sie wussten genau, was sie nicht sein wollen, aber sie konnten uns bis zum Schluss nicht erklären, wofür sie eigentlich stehen. Und die Frage ist ja auch, was ist denn der moderne Konservatismus? Was soll das sein? Konservativ ist ja nicht zwingend gleich schlecht.
Ja, also das ist, ich finde das schwierig, irgendwie in einer Antwort zu verhandeln, aber natürlich geht es auch so in so Richtung, also die da auch besprochen worden sind, ja, auch Sicherheit. Einzelne Flügel haben dann gesagt, ja, wir haben die Jäger als Wähler verloren und so. Das ist für mich schon recht konservativ.
Die Jäger?
Irgendwie. Okay. Ja, die Jäger. Tatsächlich ging es auch einmal um Jan Böhmermann da. Da hat dann nämlich irgendjemand gesagt, so, ja, da hatte sich Böhmermann über irgendeinen Fackelmarsch lustig gemacht.
Achso, du gesagt, meinst über die über den Zapfenstreich
genau,
bei der Bundeswehr.
Genau, ja, genau. Da hat er sich lustig gemacht und dann stand halt wirklich so eine junge Unionlerin und sagte dann so, ja, und Herr Böhmermann, wenn Sie mich hier hören, haben Sie eigentlich gedient? Und dann
dachte
ich so,
oh mein Gott.
Ja, ja. Also, ja, ich, vielleicht ist das, sind das Teile dieses neuen Konservatismus, aber keine Ahnung. Also,
okay, also
das ist ja, glaube ich, deren Problem. Also, die galten immer als konservativ, waren auch immer konservativ, aber sie hatten zumindest die Macht. Ja,
ja.
Jetzt sind sie konservativ ohne Macht. Das ist natürlich eine blöde Position. So.
Ja, vor allen Dingen konservativ bedeutet ja, wenn man ihn richtig deutet, ja, dass man versucht, das zu bewahren, was nach eingängiger kritischer Prüfung des Status quo bewahrenswert ist. Da würde man ja grundsätzlich erstmal sagen, ja, also nach moderner Betrachtung wäre jetzt die Ehe für alle zum Beispiel, wäre jetzt auch schon Teil eines konservativen Weltbildes. Das heißt, du guckst es dir an und sagst, hier kann eine Frau heiraten, ein Mann, auch das ist konservativ. Und du sagst, wir haben das jetzt schon relativ lange und wollen das bewahren. Und was bei der CDU in den letzten Jahren Jahren natürlich nicht zusammenging, ist einerseits dieses Wirtschaftskonservative, also wir wollen die deutsche Wirtschaft erhalten, so wie sie ist. Aber zum Beispiel, wenn man den Konservatismus so auslegt, wie man es eigentlich müsste, dann willst du ja die Schöpfung, also sprich die Natur, ja auch bewahren und diese beiden Dinge in Einklang zu bringen. Also, dass das Kernthema der Grünen, Natur ist, dürfte eigentlich gar nicht sein, weil klassisch konservativ bedeutet ja natürlich auch, das, was uns Gott, das ist ja eine christdemokratische Partei, das, was uns Gott gegeben hat, die Natur, wollen wir bewahren, bei gleichzeitiger Bewahrung der wirtschaftlichen Stärke. Und diese beiden Dinge in Einklang zu bringen, das müsste ihnen gelingen. Und wenn Söder jetzt Bäume umarmt, will er uns das vermutlich, Laptop und Lederhose, irgendwie verkaufen, aber so ganz kriegen sie es gerade nicht zusammen.
Ja, also genau wie du sagst, sie kriegen es nicht zusammen und die sind ja auch untereinander da total uneins und verstritten. Dann gibt es ja auch Jüngere, die sagen, ja, wir machen genau das, was du sagst, mehr Klimawandel, das fehlt bei uns, ne? Fridays for Futures, bla. Dann wird der vorgeworfen, ja, das machst du jetzt nur aus Karrieregründen, eigentlich sind wir ja gar nicht, sind das nicht unsere Themen. Also das wird sehr spannend, weil das ist sehr schwammig, würde ich mal behaupten. So, ja.
Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Als die Bild-Zeitung den Anstand verlor, das ist ein Gastbeitrag von Georg Streiter in der Süddeutschen. Georg Streiter verfasste die wohl berühmteste Bildschlagzeile, Wir sind Papst. Er findet, es gibt anständigen und unanständigen Boulevardjournalismus und Julian Reichelt und dessen Chef Matthias Döpfner haben den Unterschied nie verstanden. Und er schreibt in diesem wirklich sehr schönen Text unter anderem, darf man Bild überhaupt lesen oder gar kaufen? Ja, man darf. Boulevardzeitungen wurden nicht erfunden, um den ausgeschlafenen Bildungsbürger gediegenen Lesegenuss zu bereiten. Hauptzielgruppe dieser Zeitung sind bis heute Leute, die mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren. Kurze Texte, viele Bilder, schnell konsumierbare Schnipsel für die Kaffeepause und vor allem möglichst sensationell, gern auch übertrieben, bis an die Grenzen des Erlaubten, aber eben auch nicht darüber hinaus. Streng betrachtet wird eine Boulevardzeitung nie seriös sein können. Sie kann sich bemühen, anständig zu bleiben. Sie ist ja auch eigentlich gar keine Zeitung, sondern ein Unterhaltungsprogramm. Aber halt eben diesen Anstand, den spricht er Reichelt und seinem Kopf Döpfner ab. Und wenn wir uns anschauen, was in den letzten Jahren in der Bild so gelaufen ist, möchte man da ja erstmal mitgehen.
Also ich fand den Artikel total super und auch diese These, ne, dank Döpfner und Reichelt gab es nichts mehr zu lachen. Mhm. Also und ich, da habe ich so drüber nachgedacht und habe gesagt, so, ja, das stimmt total. Also ja, würde ich mitgehen.
Total. Also er sagt, dank Döpfner und Reichelt gab es nichts mehr zu lachen. Die Regierung denkt über Monate jeden Tag darüber nach, wie sie uns in der Merkel-Diktatur immer wieder neu quälen kann. Das Islamismusproblem wird verschwiegen. ARD, ZDF und die großen Zeitungen belügen uns. Die Meinungsfreiheit ist abgeschafft. Das ist die Welt, die Bild uns zeigt. Ja, genau das. Also er erinnert halt an so herrlichen Blödsinn, den die Bild früher verzapft hat, als ich noch unter anderem in den Ferien auch nach dem Abbruch des Studiums auf dem Bau gearbeitet habe. Da haben wir natürlich jeden Tag im Führerhaus des Autos gesessen und uns totgelacht über den Quatsch, den sie da geschrieben haben. Er schreibt ja auch, in der Sommerpause haben wir durchgeknallte Krokodile oder Bären als Nachfolger des Ungeheuers von Loch Ness gejagt. Ja. Uns Gedanken gemacht, ob Joschka Fischer, Zitat, zu fett für den Wahlkampf geworden ist. Könnte man heute auch nicht mehr machen, aber gut. Und Ölgemälde betrachtet, die Bildleser liebevoll von Helmut Schmidt gemalt haben. Es gibt nur eine einzige Sache, in der sich Reichelt und seine lautesten Kritiker, nein, es gibt mehrere Dinge, aber vor allen Dingen die und seine lautesten Kritiker gar nicht unähnlich sind. Und das ist die totale Humorlosigkeit. Denn was ich schon auch betrachte, dass auf Seiten der Linken, auch der linken Satiriker, der Humor auch mehr und mehr verschwindet, weil ich schon das Gefühl habe, dass sich alle im Schützengraben befinden und dann ist natürlich kein Platz für Pointen. Also ich empfinde das, was heutzutage so an Satire läuft,
ist interessant, was du sagst,
nur noch selten als wirklich komisch oder, und jetzt kommt's, überraschend. Also selten ist es so, dass ich mir das anschaue und sage, mit der Pointe habe ich gerechnet. Also Selbst wenn es handwerklich sogar noch ganz gut ist, fehlt dem gänzlich die Leichtigkeit, weil über allem immer so diese Glocke ist, hier geht es um was Großes und da ist jetzt kein Platz für Leichtigkeit.
Du hast recht, ich würde auch behaupten, ich glaube, für humorvollen Boulevard darf man sich halt selber nicht zu ernst nehmen. So. Und, genau. Oder müsste man auch mal mehr über sich selbst lachen. Und das ist natürlich bei denen gar nicht auf der Agenda gewesen. So. Es ging halt immer so, ja, hier das gegen Drosten, das gegen den, das. Und dann fallen halt diese ganzen herrlichen UFO-Geschichten plötzlich weg und dann so, ja.
Naja, klar. Und du hast natürlich anhand der mittlerweile ja schon viel besprochenen SMS von Döpfner an Stucki, die ja lustig gemeint sein wollte und ironisch, erkennst du natürlich schon die Geisteshaltung dahinter. Und ich will das gar nicht überdramatisieren, aber das in Kombination mit dem, was das Blatt halt einfach zuletzt immer wieder produziert hat, entsteht natürlich der Eindruck eines Kampfblattes. Und jetzt wird man halt sehen, was draus wird.
Ja, mein absoluter Lieblingstweet ist immer noch, ich glaube, Fabian Hust hat das getwittert, oder? Und das war irgendwie schon witzig, dass in dieser ganzen Angelegenheit der seriöseste Typ jetzt auf einmal Benjamin von Stuckrad-Barre ist. Und ja.
Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, du, da hat er aber auch wirklich was. Also ich weiß ja, dass es Benjamin von Stuckrad-Barre auch wirklich ein Anliegen gewesen ist, das System Reichelt offen zu legen. Von daher muss man jetzt erstmal vergleichsweise emotionslos konstatieren, das ist durchaus gelungen. Und das bringt uns hierzu.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Fall Julian Reichelt, die Entmündigung der Frau, eine Kolumne von Bettina Gauss. Der Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt hatte Beziehungen mit Frauen, denen er vorgesetzt war. Das allein wäre allerdings noch kein Problem, schreibt sie im Spiegel. Sie sagt, in die Berichterstattung über Reichelt hat sich in den vergangenen Tagen ein merkwürdig prüder Ton geschlichen. Inzwischen entsteht der Eindruck, Frauen seien stets und grundsätzlich die Opfer in Beziehungen mit männlichen Vorgesetzten, auch dann, wenn sie selbst eine solche Beziehung wünschten. Sie selber führt fort und schreibt, als junge Frau hatte ich auch einmal eine Affäre mit einem Vorgesetzten, aus der ich allerdings weder beruflichen noch finanziellen Nutzen zog. Ich fand den Mann halt toll. So etwas soll vorkommen. Nichts geschah ohne mein Einverständnis. Jemand wie seinerzeit ich bedarf nicht des Schutzes der Bewegung MeToo, die in anders gelagerten Fällen große Verdienste hat. Das ist auch ein Text, der um es mal vorsichtig zu formulieren, zwiespältig aufgenommen wurde.
Ja.
Letzten Endes von denjenigen mit der entsprechenden Reaktion versehen wurde, wo man es dann auch nicht anders erwartet hatte. Ich weiß natürlich um das Sprengpotenzial eines solchen Textes, habe selber ja über das System Reichelt auch geschrieben und finde das auch nach allem, was ich zu wissen glaube. Ich bin ja nicht im Springer-Gebäude Tag ein, Tag aus gegangen. Eigentlich nie.
Ja, okay. Ich war mir jetzt gerade schon
Nie. Ja? Zumindest ist der letzte Besuch wirklich sehr, sehr lange her. Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch wieder eine Geschichte, in der sich jetzt, nachdem Schwarz und Weiß nun ganz klar geklärt ist, mengt sich natürlich immer ein bisschen Grau rein. Und die Frage, kann man so einen Fall wie Reichelt immer ganz klar so schwarz und weiß verhandeln? Also sind alle Frauen, die jetzt bleiben wir erstmal bei dem Text.
Ich habe den Text so.
Hat sie mit dem, was sie, also es ist ja auch eine persönliche Erfahrung, die sie da schildert. Diese persönliche Erfahrung kann man ihr nicht absprechen, weil das ist ihr Empfinden aus ihrer journalistischen Karriere heraus. Aber wie nimmst du sowas ganz persönlich wahr, wenn du das liest?
Ja, also ich meine, wenn man das liest, weiß man natürlich sofort, dass das super polarisieren wird. Ich finde die Meinung komplett zulässig. Also ich habe ihn auch so gelesen. Ich muss dazu aber auch sagen, ich bin mit Bettina Gauss befreundet. Und ich weiß, dass sie, also oder ich würde ihr mal unterstellen, dass sie das eben so meint, dass es ihr nur darum geht, dass man plötzlich sagt, er hatte was mit diesen Frauen. Genau. Und dass es eben nicht nur das ist. So.
Genau.
Und ich meine, ich finde, dass es ja systemisch war bei ihm, dass es nicht nur eine einmalige Affäre war, zumindest von dem, was man jetzt irgendwie hört und weiß. Von da an, finde ich, kann man auch über den Text streiten, den sie geschrieben hat. Ich fand ihn aber einfach als eine Stimme von vielen auch wirklich sehr interessant. Also,
ja, absolut. Also ich habe das natürlich jetzt, die letzten Tage wurde ja sehr viel über das System Reichelt gesprochen und das System Springer.
Ja.
Inwieweit das überhaupt vergleichbar ist, muss man dann auch, glaube ich, nochmal dezidiert betrachten. Und Klar ist es, also es ist grundsätzlich problematisch, wenn sich Menschen in einem beruflichen Abhängigkeitsverhältnis befinden. Klar. Also der Chef, dann die weisungsgebundene Frau, die die Avancen seines Vorgesetzten, ihres Vorgesetzten nicht ablehnen kann, weil sie Angst hat, dass ihr das beruflich zum Nachteil gerät. Genauso kann es natürlich, also natürlich kann es auch passieren, dass eine Frau sich in ihren Chef verguckt und umgekehrt. Also Liebe am Arbeitsplatz ist ja nun nichts Seltenes, weil dort Menschen sich halt einfach extrem häufig begegnen. Problematisch wird es halt eben dann, wenn daraus berufliche Nachteile entstehen, wenn du sagst, ich möchte das nicht, beziehungsweise wenn der Chef etwas mit der Volontärin anfängt, dann kommen wir ja schon fast in den Bereich der Unmündigkeit, weil die Volontärin vielleicht gar nicht genau weiß, worauf sie sich da einlässt am Anfang eines Berufslebens. Also und schwierig
das,
einfach.
Das, was ich weiß, also über den Fall, ich habe das nicht recherchiert, aber das stand auch, glaube ich, in der Spiegel-Titelgeschichte diese Woche eben zu dem Thema drin, ist ja schon eben, dass es irgendwie dann wohl so war, dass eine eben von Reichelt dann auch gerne wollte, dass es aufhört und er dann sie doch schon so bedrängt hat, dass es noch weitergeht. Und das ist natürlich dann schon ein komplett anderer Fall als das, was Bettina dann beschreibt. Also ich finde, das ist einfach wahnsinnig schwierig, da auch Dinge zu miteinander zu vergleichen. Ich glaube, was sie nur sagt, so ist, dass es nicht per se dann immer alles Opfer sind. So,
das,
ne?
Ich denke, dass, also ich bin ja offenkundig keine Frau, aber die Frauen, Frauen, die ich kenne, wünschen sich natürlich auch eine etwas differenziertere Betrachtung von Frauen auch im Berufsleben und wollen halt eben auch nicht alle gleich automatisch als Opfer wahrgenommen werden. Und wenn man sich jetzt beispielsweise, also was jetzt in den letzten Tagen passiert ist im Zusammenhang mit Bild, aber auch mit Welt, war natürlich dann auch wieder ein Dammbruch der besonderen Sorte, weil natürlich sich plötzlich ganz viele Frauen, die bei Springer angestellt sind, mussten sich ja wirklich unter der Gürtellinie die schlimmsten Sachen gefallen lassen, weil da plötzlich Leute anfingen, sie auf eine, also das, sag mal, die Anstellungsanbahnung von Springer-Journalistinnen in Frage zu stellen und wirklich auf die primitivste Art und Weise sie anzugehen, wo du denkst, eine Sache wird nicht besser dadurch, dass man plötzlich die Leute auf alle Arten und Weisen angeht, nur weil man glaubt, man geht jetzt die Richtigen an und man steht auf der guten Seite. Das ist ja auch eine ganz besondere Art des Bedarfsfeminismus, der sich da Bahn bricht. Halte ich dann auch für ein bisschen zu kurz gesprungen.
Ja, schwieriges Thema. Also ich habe vor 100.000 Jahren auch mal da gearbeitet, also bei der Regionalausgabe. Und da war ich 22 und um wirklich so aus dem Nähkästchen zu plaudern, also das ist Sexismus pur. So.
Ja, okay.
Also wie die reden. Und du sitzt da wirklich und neben dir kommt der Ressortleiter und unterhält sich neben, weiß nicht, 22-jährigen studentischen Aushilfen und erzählt von seinem letzten Puffbesuch. So. Und ehrlich gesagt, da bin ich schon froh. Und natürlich hast du ein anderes Verhältnis, also ne, du bist natürlich nicht in der Machtposition zu sagen, so zügelt euch. Also ich finde, dass das ganze Gute an diesem ganzen Fall ist einfach, dass ich hoffe, dass es insgesamt einfach anders wird. Also das ist vielleicht naiv gedacht und es wird wahrscheinlich nicht so sein, aber also was dort rausgeschwemmt ist und wie dort über Frauen geredet wird, das ist schon in einer Preiskategorie unterirdisch, wo ich froh bin, dass das einfach jetzt so auch mal Konsequenzen hat.
Total, ja, das ist ja auch richtig so, dass man das grundsätzlich unter die Lupe nimmt und sagt, was macht ihr da eigentlich? Also diesen Vibe hat man, ich wollte damit auch nur gerade gesagt haben, dass ich nicht grundsätzlich der Annahme bin, dass alle Frauen, die dort arbeiten, Opfer sind. So, um auf diesen Text von Bettina Gauss nochmal zurückzukommen, liebe Grüße an dieser Stelle. Anders, wenn du diese Bild-Doku gesehen hast bei Amazon, dann hast du natürlich diesen Vibe, dieses Testosteron, was in der Luft liegt, natürlich schon gemerkt. Du hast ja auch gesehen, dass dort relativ wenige Frauen am Konferenztisch saßen und das war schon eine ganz schöne Testikelparty. Das merkst du schon. Und der Eindruck, der von außen entsteht, ist, dass sie dort noch arbeiten, wie in den 70ern beim Spiegel, beim Stern und sonst wo, nur sie haben das Memo nicht bekommen, dass man irgendwann sagt, Leute, so geht man heute mit Frauen nicht mehr um, also dieser Sound geht nicht mehr. Also würde man Rudolf Augstein unter den heutigen Maßstäben beurteilen, dann wäre natürlich auch ganz schnell Feierabend gewesen, aber es geht halt einfach nicht mehr.
Ja, also ich meine, du sprichst das an, ne? Ich meine, das, was damals beim Stern und beim Spiegel los war, das war nicht in Ansätzen besser, so, das war auch wirklich Horror, aber dieses Stehengeblieben, ja, ich glaube, das stimmt, also und meine Theorie dazu ist aber auch, dieses, was du am Anfang schon angesprochen hast mit dem Kampfblatt, ne? Dieses Wir gegen die Welt, ne? Ja. Dadurch hast du halt so eine krasse Identität ja auch so, ja, wir sind die Bild-Zeitung und wir sind diese Redaktion und die da draußen, die verstehen uns manchmal nicht und die wollen uns alle was Böses und die wollen uns irgendwie und wir sind aber die standfesten Gruppe, die hier noch sitzt und ackert und so, ne? Und das gibt dann auch so eine Art von so einer Gesinnung, die dann dazu führt irgendwie und die haben ja schon dieses, zumindest was ich halt von damals noch kenne, war dieses so arbeiten, feiern, also so dieses, ja,
so wie bei Jung von so, Matt irgendwann in den 90ern.
Es hat immer mehr sowas Clubmäßiges so, ne? Ja. Und das dann da auch dann, ja, wundert mich nicht, also weißt du, was ich meine? So, ich glaube, das führt noch mal mehr zu diesem, dass die auch untereinander irgendwie, keine Ahnung, Sodom und Gomorra, also keine Ahnung.
Okay.
Das gibt's doch gar nicht.
Tödlicher Unfall am Set. Alec Baldwin erschießt Kamerafrau. Diese relativ seltsame Schlagzeile schreibt die Tagesschau. Die Kamerafrau ist tot, der Regisseur schwer verletzt, getroffen mit einer Requisitenwaffe. Wie es zu dem Unglück bei den Dreharbeiten kommen konnte, wird untersucht. Es ist nicht der erste solche Vorfall an einem Filmset. Ja, diese Meldung, also wir reden heute am Freitagabend, am Freitagmorgen, irgendwann um 5 Uhr morgens kam diese Meldung aus den USA. Danach trendete natürlich sofort der Name Brandon Lee. Wir erinnern uns, 1993 ist der Schauspieler und Sohn von Bruce Lee bei den Dreharbeiten ums Leben gekommen, weil er halt eben auch von einer Filmrequisitenwaffe tödlich getroffen wurde. Und zum jetzigen Zeitpunkt sitzt du da, bist fassungslos und denkst, um Gottes Willen, wie konnte das passieren? Und wie können, also klar, ne, im Jahr werden x Filme gedreht, es werden Millionen Platzpatronen verschossen. Dass es dann trotzdem zu so einem Vorfall kommen kann, ist, man kann sich es einfach nicht vorstellen.
Also, ich finde es auch überkrass und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir war überhaupt nicht bekannt, dass sowas halt schon viel öfter wirklich, also dass der Sohn von Bruce Lee sowas ähnliches, ich dachte wirklich so, boah, das ist so once in a lifetime oder nur so irgendwie, das passiert, keine Ahnung. Und das ist dann, weiß ich nicht.
Echt, also es passiert wirklich super selten, weil die Fälle kannst du halt an einer Hand abzählen, aber sie sind halt eben trotzdem passiert. Und es gab einen Fall 1984, da hat sich ein Darsteller eine Requisite, also eine Filmwaffe an den Kopf gehalten und hat abgedrückt und sich selber einen Kopfschuss verpasst, obwohl es noch nicht mal, es war gar kein Projektil drin, aber der Druck der Waffe hat halt einfach so heftige Kopfverletzungen ihm beschert, dass er halt einfach verstorben ist. Und bei Brandon Lee, da war es dann halt einfach irgendeine Platzpatrone oder was weiß ich. Ich weiß nicht, wie es dazu kommt, aber es ist halt einfach absolut schrecklich. Also fürchterlich. Ich meine, wie gehst du damit um, wenn du wie Alec Baldwin dafür, also zumindest...
Der konnte ja auch nichts dafür.
Nein, der kann ja nichts dafür. Ja. Ne? Nur du siehst halt eben auch, dann hast du wieder die berühmten sozialen Netzwerke, in denen dann bei Instagram dann die ersten Leute schon schreiben, du hast zwei Menschen, beziehungsweise in diesem Falle einen Menschen getötet. Und denkst, ja, Leute...
Naja, das hat er nicht extra gemacht. So, ne?
Also mehr aber Unfall geht ja kaum. Und dann hast du irgendwie Leute, aber vor allen Dingen auch noch Alec Baldwin, der sich ja immer sehr aktiv gegen die National Rifle Association, also die US-Waffenlobby, eingesetzt hat. Und dann wird natürlich gleich das ganz große Rad gedreht, dass Leute sagen, ja, wie kann man überhaupt in Filmen mitspielen, wo Waffen promotet werden, wo sagst, Leute, jetzt, ey, Kinders.
Ja, ich meine, bestimmte Filme kannst du dann halt nicht mehr drehen, so, ne? Also das irgendwie geht dann auch zu weit. So, klar, man kommt dann schnell in so einen Michael Moore-Duktus, dass man so sagt, generell Waffen weg, so, aber im Endeffekt, glaube ich, es war einfach ein Unfall, ne? Es ist super tragisch so, aber es war ja nichts Systemisches dahinter eigentlich.
Nee, nein, null. Also das ist halt einfach, man kann es nicht anders festhalten, als dass es einfach eine Tragödie ist. Und in diesem Falle vermutlich niemand Schuld hat. Es wird jetzt irgendjemand, wird es rausfinden, wie es dazu kommen konnte. Am Ende ist echt...
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Zwischen die Fronten geraten. Deutsche stirbt bei Schießerei in Mexiko, das berichtet NTV. Tulum ist ein malerischer Badeort an der Karibikküste, aber auch Schauplatz von Bandenkriegen mexikanischer Drogenkartelle. Am Donnerstagabend werden bei einer Schießerei verfeindeter Banden mehrere Touristen auf der Terrasse einer Bar getroffen. Zwei Frauen sterben. Das ist also zum einen natürlich erstmal tragisch, aber immer ein bisschen das, was mich davon abgehalten hat, Urlaub in Mexiko zu machen. weil ich genau vor dieser Situation mich immer gefürchtet habe. Ich meine, sowas passiert jetzt in dem Sinne nicht täglich in touristischen Orten, aber du siehst, es kann vorkommen. Und für mich als fleißigen Leser sämtlicher Bücher von Don Winslow war es immer irgendwie klar, dass diese Welle der Gewalt, die in Mexiko seit Jahren oder Jahrzehnten tobt, irgendwann dann auch die beliebten touristischen Spots erreichen wird, vor denen bislang ja die Kartelle immer noch Halt gemacht haben. Das war immer irgendwie so ein unausgesprochenes...
Tulum, ja, eigentlich ist Tulum ja wirklich totaler Touristen, super teurer Hotspot mittlerweile. So, ja. Ne? Also gar kein Geheimtipp wie früher mal so.
Genau.
Ne?
Ja. Naja, und du, also was da in Mexiko passiert, der Drogenkrieg, wie gesagt, also ich kann die Bücher von Don Winslow nur sehr empfehlen. Das sind ja eher, sag mal, fiktionalisierte Reportagen. Unfassbar gewalttätig, gnadenlos. Das ist im Grunde genommen in einem Ausmaß der Gewalt und der Rücksichtslosigkeit eigentlich fast nur mit den Taliban und mit dem IS vergleichbar, was da vor sich geht, zu welchen drastischen Maßnahmen die Kartelle auch greifen. Es sind fast 90.000 Menschen verschwunden in diesem Land und es kommen täglich hunderte Menschen ums Leben. Bislang waren aber halt eben die touristischen Spots immer relativ sicher. Ja. Wenn das jetzt auch noch rüberschwappt, weil halt einfach diverse Kartelle sagen, um jetzt nochmal ein neues Zeichen zu setzen, weil es geht ja doch letzten Endes bei der Gewalt in der Regel immer nur darum, ein Zeichen zu setzen. Deswegen kursieren ja auch im Internet Enthauptungsvideos und Massenerschießungen, um halt einfach, dass die jeweiligen Kartelle ein Zeichen setzen und die Bedrohung entsprechend ausfällt. Wenn sie jetzt sich dann dazu entscheiden zu sagen, uns ist das scheißegal, wir gehen jetzt auch noch in die touristischen Spots, dann ist dieses Land wirklich endgültig verloren.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn es in Tulum nicht mehr sicher ist, so, dann weiß man nicht, sehe ich genau wie du.
Und dann kommen wir jetzt nochmal zurück zu einem Gebäude, in dem wir gerade schon mal waren.
Blattgold.
Reichelt-Nachfolger Johannes Boje, wie tickt der neue Bildchef? Das fragt der Spiegel. Und es gibt wir nennen es mal, es ist ein Porträt des künftigen oder jetzigen Bildchefs ja bereits. Mhm. Und im Anfang des Textes steht, dass Johannes Boje den Drang zu Höherem hatte, deutete sich schon an, als er noch Jungredakteur bei der Süddeutschen Zeitung war. Schwungvoll fuhr er eines Tages mit seinem BMW vor dem Verlagshochhaus im Gewerbegebiet München-Zamdorf vor, direkt vor dem Haupteingang, wo die Chefparkplätze sind und auch Gäste ihr Auto abstellen dürfen. Drinnen zeigte ihm dann der Pförtner, dass seine Bäume noch nicht in den Himmel gewachsen waren. Herr Boje, bitte parken Sie Ihr Auto in der Tiefgarage. Das ist der Einstieg des Textes. Der Sound kommt mir relativ vertraut vor. Ich hätte eigentlich gerne noch gehört, welcher Song im Radio des Pförtners.
Okay. Also. ja.
Dieser ganze Text ist natürlich in gewisser Hinsicht auch hämisch, weil du merkst, dass das eine Verlagshaus über den Chefredakteur im anderen Verlagshaus schreibt. Und da gibt es Dinge, die würde man anderen um die Ohren hauen. Also zum Beispiel, ob sich der eher schmächtige Boje gegenüber jeden Macho-Darstellern behaupten kann, die fast den Eindruck erwecken, sie könnten vor lauter Selbstbewusstsein nur im Stehen schreiben. Also ich bin ja nun jetzt relativ...
Ja, ich sehe das, ne? Wie du, er kommt nicht gut weg.
So, er kommt nicht gut weg.
Darauf können wir uns einigen. Also, als ich es gelesen habe, habe ich auch gedacht, mein Gott, also hoffentlich schreibt niemand jemals sowas über mich.
Ja, er wird dort als,
furchtbar.
Ja, ist wirklich, er wird dort als fuchsartig, also im Grunde hat das so ein bisschen was, also so ein schmächtiger Karrierist, der sich immer so ein bisschen durchgewieselt hat und immer irgendwie dabei stand, aber immer auch dann schon so seltsame weltanschauliche Tendenzen gezeigt hat und jetzt irgendwie plötzlich...
Ja, und die auch angepasst hat, so den jeweiligen Machtinteressen. So,
genau,
oder?
Genau. Also, fast so ein bisschen der talentierte Mr. Boje, der jetzt plötzlich da steht. Natürlich lupenreiner Lukismus, ne? Zu sagen, irgendwie der schmächtige Boje, da sagen nicht wenige Leute, wenn ihr das über eine Frau geschrieben hättet. Ich bin ja, was das angeht, ja immer vergleichsweise robust, weil ich denke, also die Physiognomie einer Person zu beschreiben, muss meines Erachtens schon zulässig sein, weil es ja eine Rolle spielt. Also wenn ich versuche, Armin Laschet zu beschreiben, wie er neben Markus Söder steht, dann spielt es sehr wohl eine Rolle, dass Armin Laschet gefühlt nur 1,57 Meter ist und Markus Söder 2,20 Meter. Also
ja,
da kann man
Lukismus
schreien. Ja,
es ist mittlerweile ein schmaler Grat zwischen Bodyshaming und Beschreibung, aber ich gehöre auch noch zu denen, die sagen, wenn das eben charakteristisch ist oder wenn es wirklich wichtig ist.
Genau.
Und ich finde schon auch zulässig jetzt bei, also das ist ja dann der erste Impuls, wenn du diesen Nachfolger siehst, denkst du so, boah, der sieht ja aus wie, keine Ahnung, der junge Tom Schilling. So,
genau.
Ne? Man hat ja schon so, boah, ne? So.
Also ich will das in so einem Text auch lesen. Ja. Ich will wissen, ich meine, wir beide wissen ja, wer Johannes Boje ist. Wir wissen, wie er aussieht. Aber wenn ich jetzt den Spiegel lese, dann möchte ich ja schon wissen, was für ein Typ ist das? Also ist das eher ein Typ Kai Diekmann?
Ja.
Oder ist das halt eben ein Typ Heiko Maas?
Mhm.
So.
Ja.
Und das spielt ja schon eine Rolle. Lustig ist halt nur, dass man ihm zum Einstieg in den Text jetzt zum Vorwurf macht, dass er aufs Gelände gefahren ist und sich mit dem Parkplatz vertan hat, als sei das jetzt der Ausweis einer beispiellosen Großspurigkeit, als wäre er so direkt auf den Chefparkplatz gefahren.
Naja, aber also die Frage ist, hat er sich vertan oder hat er gesagt, ja, wieso, ich kann ja auch hier stehen. Also,
ja, ja.
Dann würde ich schon sagen, sagt das was über so einen Anspruch aus, den man an sich und das Leben hat. So.
Ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er mit einem Handbremsendrift mit seinem Lambo direkt auf dem Behindertenparkplatz querparkt. Wäre mir als Einstieg besser gefallen. Aber das gab die Situation offensichtlich nicht her.
Aber so Leute, wie die, wo die parken, mit welchen Autos. Doch, Micky, komm, das sagt schon was
aus. Ja,
da sagt man
richtig.
Dann schon so, guck, hier bin ich.
Ja,
so,
ja.
Es geht ja schon darum, welchen Platz man generell einnehmen möchte. So.
Ja, ja,
den
klar.
Vorne vor oder den in der Tiefgarage.
Ja,
so.
Absolut.
Aber das du hast natürlich recht, es ist immer überbewertet. Bei Politikern ist das auch so. Der kommt mit dem Fahrrad, der kommt dies, der kommt das so. Und das muss dann immer direkt so viel aussagen.
Ja, ja. Andererseits, ach ja, Gott. Wir erfreuen uns ja auch an solchen Äußerlichkeiten in jedweder Form, insofern.
Ich habe auf jeden Fall nach dem Gefühl, danke an die Kollegen, nach dem Text ein Gefühl für den Mann bekommen. Also,
ja, das ist doch gut.
Also, ja,
ob es das richtige Gefühl ist, das wissen wir nicht, aber es ist zumindest erstmal ein Gefühl.
Erstmal denkt man sich, ach so, okay. Mal abwarten.
Ja, wir warten. Ich sage jetzt einen Satz. Der ist seit einiger Zeit nicht mehr gefallen, aber er passt natürlich in diesem Falle auch gut. Messen wir ihn doch erstmal. Nun lasst ihn doch erstmal machen.
Nein, ich habe Angst vor diesem Satz, Micky. Ja, okay.
Das gibt's doch gar nicht.
Radio Fest schreibt: Konkurrenz für das Traumschiff. RTL dreht Kreuzfahrtserie. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen. 6 Teile werden produziert. In Der Schiffsarzt geht es um das schwere Schicksal eines Chirurgen, der auf hoher See arbeitet. Nora, du bist selber Drehbuchautorin. Hast du neidisch darauf geblickt, weil du gesagt hast, ich hätte es gerne geschrieben?
Eine Kreuzfahrtserie?
Nee,
hätte ich wirklich gar nicht gerne geschrieben.
Kein Bock?
Nein.
Zu trivial?
Ja, nicht mal zu trivial. Ich habe das Gefühl, ich könnte darüber gar nicht schreiben, weil also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist eine Welt, die ich noch nicht betreten habe. Mhm. Und um was zu schreiben, muss ich immer irgendwie so ein Gefühl dafür haben. Also,
ja.
Und alles, was ich über Kreuzfahrten weiß, weiß ich wirklich vom Traumschiff. Also, deswegen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Ich bin Max Parker. Wir rasen direkt auf einen Eisberg zu. Ob er Florian Silbereisen schlagen kann, ich bin mir da nicht ganz sicher. Übrigens, ist ja eh, also ich meine, bei RTL haben sie ja mit Henrik Streeck bereits einen Fantasiearzt. Also ob sie da jetzt noch einen zweiten brauchen, weiß ich nicht. Ist natürlich bitter für Florian Silbereisen. Ne? Erst kriegt Helene mit jemand anderem ein Kind und jetzt sollen auch noch die Zuschauer mit einem anderen Schiff fremdgehen. Das ist auch vielleicht ein bisschen viel für den
also,
Florian.
Micky, eben sagst du, der eine Text war gemein und jetzt kommst du so. Also.
Ja. Ja, ich bin da nicht anders. Ich bin da nicht anders als der Rest von Twitter. Wenn es nur gegen die Richtigen geht,
also, okay.
Fallen alle, dann brechen alle Dämme. Ja, ach du, bitte. Ich weiß nur gar nicht, ob das nicht. Also, sie drehen ja auf Mein Schiff 3. Also, ich bin auch nicht sehr Kreuzfahrt erfahren. Ich war mal 3 Tage auf der AIDA im Tross von Atze Schröder.
Mhm.
Das war insofern, also natürlich ganz lustig, weil die Clique, mit der ich da unterwegs war, war super. Es war aber insofern auch ein bisschen traurig, weil gefühlt waren da nur Maschinenbauer auf dem Schiff, weil es so ein Incentive war für, ich glaube, so einen Autozulieferer. Mhm. Es waren 3 Schiffe voll mit Autozulieferern. Also ich habe nur karierte Kurzarmhemden gesehen und ich weiß, an Tag 2 war mir so langweilig, dass ich noch nicht mal mehr Lust hatte, nachmittags Bier zu trinken.
Ja.
Und das ist wirklich also der ultimative, also
deine Kreuzfahrterfahrungen sind auch eher mäßig.
Ich weiß auch gar nicht, wie lange man so eine Serie, ich weiß auch nicht, wie lange sie das mit dem Traumschiff noch machen können.
Obwohl ich mit dem Traumschiff, warte mal, vertue ich mich da jetzt? Nee, ich vertue mich nicht. Dass unsere ganz junge Redakteurin beim Spiegel hat letztens erzählt, dass ganz viele junge Menschen jetzt auch Traumschiff gucken. Das ist offenbar
wirklich?
So. Ja, ich wusste das auch nicht.
Aber
also,
so ironisch dann, ne? Oder?
Ja, war gute Frage, weiß ich nicht. Aber ja. Ja, also das hat mich auch überrascht. Also tatsächlich, ich bin großer Tatort-Fan, aber Traumschiff
ja, Tatort,
ist eine Welt, in die ich nie eingetreten
Tatort,
bin.
Tatort, ja, was ist der beste Tatort? Du bist ja vom Fach. Ich habe ja wirklich gar keine Ahnung, weil ich nie Tatort gucke.
Na, ich mag gar keine lustigen Tatorte. Also die, ja, die ganz viele andere Menschen mögen, Münster zum Beispiel, ja, ja. Weimar mag ich leider überhaupt nicht. Also ja, wenn es so klamaukig, witzig ist, möchte ich überhaupt nicht.
Also
ich
experimentell
so richtig,
dann, ne?
Ja, ich mag München total gerne.
Ah, ja,
also Battitsch und Leitmeier bin ich großer Fan von.
Ja.
Auch Köln mag ich auch sehr gerne, muss ja ich sagen. Ich mag auch, obwohl viele Faber nicht mögen, aber natürlich als Kind aus vom Rande des Ruhrgebiets Dortmund, ja, gerne. So, das sind eher so meine.
Okay, okay.
Berlin finde ich auch nicht schlecht.
Ja, da würde ich, glaube ich, am ehesten auch noch mitgehen.
Ja,
ja, ja.
So
doch
ist das.
Ja,
aber Traumschiff, schwierig. Also ich habe nie Traumschiff geguckt und ich glaube, ich werde auch den Traumschiff Abklatsch nicht gucken.
Ich habe das Traumschiff auch in Lockdown-Zeiten habe ich wirklich so manchen Morgen im Bademantel, im Sessel hier im Wohnzimmer verbracht und habe alte Traumschiff-Folgen geguckt von 1983, ja, von 1984. Du würdest nicht glauben, die Haute-Volée des deutschen Schauspiels war damals in einer Folge, da waren wirklich 6 oder 7 Big Shots des deutschen Schauspiels, die waren alle da, in einer Folge Traumschiff. Ich weiß nicht, ob es, also keine Ahnung, das wäre heute... Wobei ich könnte auch gar nicht mehr beurteilen, außer den Big Five oder so, also Furtwängler, Ferris, Berben plus X, wer heutzutage überhaupt noch so zur Haute-Volée des deutschen Schauspiels gehört, wo man sagt, Donnerwetter, den haben sie da hingekriegt. Ich könnte es gar nicht beurteilen, weiß nicht. Was ist so ein deutscher Schauspieler oder Schauspielerin, wo du sagst, ist für mich, also neben Eidinger vielleicht, ist der Grund einzuschalten?
Für mich jetzt persönlich, oh, das ist schwer zu beantworten, aber ich glaube, also das eine ist ja so eine Traumschiff-Liga, so eine, mhm, deutsche nationale A-Schauspielerinnen- und Schauspielerliga. Ja. Und ich würde sagen, das andere, was jetzt dazugekommen ist, ist ja schon so, ich meine, so ein Brühl oder so, der halt eine, ja, internationale Karriere, ja, hat oder keine Ahnung, Schweighöfer doch mit diesem, was ist das, Alien-Film oder, mhm, so, ist jetzt auch gerade in den USA. Also ich glaube, da, ja, gibt es jetzt, ist das natürlich auch nochmal was anderes. Das ist natürlich eine andere Welt als in den 60er Jahren. Aber wäre für mich ein Grund einzuschalten? Das ist eine gute Frage. Ja. Muss ich drüber nachdenken?
Behalt's mal im Hinterkopf. Wir klären das nochmal. Ich frage in 10 Minuten nochmal.
Ja.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Facebook. Der sympathische Konzern will sich umbenennen und jetzt ist natürlich die große Frage, in was? Also wir haben, Facebook könnte es ja auch machen, im Grunde genommen wie Kanye West, der sich ja jetzt Ye nennt, mhm, und Facebook könnte es genauso machen, du änderst den Namen, aber die, sag mal, die fragwürdige politische Gesinnung und die seltsamen Äußerungen bleiben. Ich meine, wo Facebook eh schon so blau ist, können sie sich auch gleich Dixi-Klo nennen, wobei der Begriff ist weg. Die Frage ist doch, ähnlich wie bei einer, Virusmutation, du kannst ja vielleicht den Namen ändern von, was weiß ich, indische Doppelmutante in Delta. Am Ende bleibt es ja aber trotzdem dieses selbe schlechte Gefühl, weil du weißt, was dahinter steckt.
Also du meinst, die Umbenennung würde auch nichts bringen.
Ich
so
bin da sehr, sehr skeptisch. Wollen die nicht, ich glaube, irgendwie Horizon oder so, das lag so in der Luft, dass es angeblich in die Richtung gehen soll. Also was, anders. Ich bin der festen Überzeugung, Zuckerberg verspricht sich davon, mit der Umbenennung der Firma ein völlig neues Image zu verpassen.
Ja, wie heißt das hier, dieses Sprichwort, alter Wein in neuen Schläuchen oder, ja, so geht's doch, oder? Irgendwie,
ja,
das kränkelt, alle machen Instagram und wollen jetzt nach Dubai und
ja,
ne, da spielt Facebook halt nicht so und dann, ja, halt, ja, ich glaube, das ist nochmal wie so eine Wiederbelebung oder weiß ich nicht, Reanimation,
ja,
mit neuem Namen, keine Ahnung.
Wird ich jetzt vermuten. Also für mich ist ja Facebook, ich bin noch dort, habe aber auch bei mir eine schleichende Entfremdung festgestellt. Ja. Und für mich ist, also während Twitter eher wie so eine pausenlos mittlerweile wie eine brüllend laute Studentenkneipe nachts um 3 Uhr ist, Klammer auf, so wie ich sie mir mit 44 vorstelle, Klammer zu, ja, ist Facebook für mich eher so wie das Heimatdorf, in das man ab und zu mal wieder zurückkommt und denkt, hui, nette Leute, aber will ich jetzt auch nicht über jedes Thema mit diskutieren. Und Instagram ist natürlich einfach,
ja,
nur...
Ja, bei Twitter denkst du auch, das würde ich gerne mit diskutieren.
Nee, auf keinen Fall. Also auf keinen Fall. Nee, bei Twitter schon mal gar nicht.
Richtig schlimm, ehrlich gesagt.
Twitter ist für mich mittlerweile eine nicht mehr endende West in Leipzig Lobby, in der du eigentlich jeden Tag neu entscheiden kannst, stehe ich jetzt vor oder hinter dem Counter und wer will es gerade auch genau miterlebt haben und hat die Deutungshoheit über den
Vorfall, den wir gerade hatten. Auf Wohlwollen muss man bei Twitter schon mal gar nicht hoffen.
Also ich habe immer das Gefühl, ich twitter wirklich total selten und wenn ich was twitter, dann pöbeln mich immer 50 Leute an, die jeweils einen Follower haben und irgendwie denke ich mir dann so, boah, wie machen das Leute, die irgendwie, weiß ich nicht.
Also du kannst es eigentlich nur geflissentlich ignorieren, bis du halt von 100 Leuten geaddet wurdest, wo du dann doch mal genauer hinguckst und sagst, was habe ich denn heute wieder getan? Aber ach komm, das bringt uns gleich zum nächsten Thema.
Ganz weit vorne.
Britischer Comedian Ricky Gervais, ich hoffe, die junge Generation wird von der nachfolgenden gecancelt. Das zitiert der Stern. Ricky Gervais war wieder in einem Podcast, ich glaube, wie heißt er, mit Sam Allen oder so. Und da sagt er unter anderem den Satz, ich will lange genug leben, um mitzuerleben, wie die jüngere Generation plötzlich nicht mehr woke genug für die nächste Generation ist. Das wird passieren. Sie kapieren noch nicht, dass sie als nächstes dran sind. Das ist das Lustige an dieser seltsamen Generation. Und er sagt zusätzlich, wir haben die alten Säcke damals verjagt, klar haben wir das gemacht, aber man kann nur bis zu einem gewissen Punkt woke und liberal sein, bis sich das ins Gegenteil verkehrt. Ich würde mich dieser Prognose erstmal anschließen, da ja diese sozialen Häutungs- und Schälungsprozesse ja zunächst einmal sehr natürlich sind und wenn ich erlebe, wie sich in einer Bubble, die ja grundsätzlich relativ homogen daherkommt, sich plötzlich so Sub-Bubbles bilden und das Ganze dann plötzlich sehr heterogen erscheint und man sich gegenseitig niedermacht, obwohl man doch eigentlich dasselbe Ansehen hat, dann erscheint mir das, was er da aufzeigt, jetzt nicht gänzlich falsch. Und ist ja auch völlig natürlich. Also Menschen, die jetzt irgendwie 25 sind, die werden es feststellen, dass sie vielleicht mit 33 von der nächsten dann schon in Anführungsstrichen Generation als völlig rückständig betrachtet werden, zumal wir ja auch sehen, welche Dynamik diese Prozesse mittlerweile haben. Ich erkenne es ja sogar an mir selber. Also die Position, die ich vor 5 Jahren hatte, sind auch nicht mehr deckungsgleich mit dem, was ich jetzt habe, was teilweise gut ist. Aber also ich bin schon ganz froh in diesem Falle, dass ich 44 bin und dass ich relativ fest auch in der analogen Welt stehe, weil diese Dynamik, die die Dinge teilweise da angenommen haben, da möchte ich nicht 20 sein, weil mich das, glaube ich, wirklich umblasen würde.
Ja, das stimmt. Ich bin aber immer so hin und her gerissen, weil generell denke ich mir, in dem Moment, wo so die Überschrift ist, Ricky Gervais kritisiert junge Menschen, ich finde, so junge Menschen zu kritisieren, dadurch wirkt man erstmal wahnsinnig alt. Ja, immer. Ja. Und es ist mir fast auch so ein bisschen, weiß ich nicht.
Es liegt aber, glaube ich, jetzt eher an der Schlagzeile, ja, an der Titelzeile stimmt. Und weniger an dem, was er gesagt hat, weil er ja sehr viel.
Ich weiß, was er meint.
Ja.
Papala Paparazzi.
Adele und ihr Freund Rich Paul, sie amüsieren sich bei Basketball-Date. Das schreibt die Gala. Adele und Rich Paul befinden sich auf Wolke 7. Das zeigte das Paar nun einmal mehr bei einem Basketball-Date. Ich weiß nicht, wie weit du vertraut bist mit dem Glück von Adele und ihrer Transformation, die sie teilweise vor ihrem Publikum versteckt hat und deshalb.
Ich weiß, ich habe nur irgendwie mitbekommen, die Fans waren sehr sauer, weil sie eben so, jetzt sind sie sauer, weil sie eben nicht mehr dick ist, ne? Und jetzt fühlen sie sich verraten und dann denke ich mir, boah, echt, Leute.
Ja.
Meine Güte, ne? Also die arme Frau, die, egal was sie macht, ne?
Ja. Das bringt die Öffentlichkeit mit sich, weil die Deutungshoheit über dein Leben wird dir letzten Endes entrissen und demokratisiert. Dein Leben quasi, dein Leben wird demokratisiert.
Vielleicht ist das dieser Konservatismus, von dem wir am Anfang sagen, dass Dinge so bleiben müssen, wie sie waren.
Ja.
Adele muss dick bleiben.
Genau,
so.
sonst ist sie nicht mehr eine von uns.
Nein.
Ja, vor allen Dingen, um mal kurz dabei zu bleiben, ich wollte gleich noch einen anderen Punkt ansprechen, aber den Punkt noch mal kurz zu nehmen. Sie ist ja, um diese Erzählung fortzuführen, sie hat den Beweis ja bereits angetreten, dass man nicht den gängigen Maßen der Popindustrie entsprechen muss, um erfolgreich zu sein. Also kann sie doch jetzt im Grunde genommen unwidersprochen erschlanken.
Ich finde, sie kann machen, was sie will. Ja, ich finde, sie kann ein Jahr dick sein, das andere dünn. Ich verstehe diese Thematik überhaupt nicht. Ich verstehe auch nicht, wie überhaupt irgendjemand enttäuscht davon sein kann. Also ich finde, man kann sich von Fehltritten von Prominenten enttäuscht sein.
Ja.
Aber über das Gewicht, also das geht einem doch nichts an.
Absolut.
Also,
ja. Was ich übrigens sehr spannend finde in dem Zusammenhang ist die Position des Freundes, denn diesem Rich
Paul, der immerhin jetzt auch mal namentlich genannt wird, widerfährt etwas, was in der Regel meistens nur Frauen begegnet, wenn sie an der Seite berühmter Männer sind. Und zwar, dass du plötzlich nur die Begleitperson der ungleich prominenteren Person bist. Mir ist es, also Rich Paul ist halt ein unfassbar erfolgreicher Spielerberater in den USA. Also er ist selber eine große Nummer, ist aber jetzt nicht mehr als der Freund von Adele. Im Umkehrschluss habe ich das beobachtet zuletzt als Sophia Tomalla. In der Bild-Zeitung hieß es dann, Sophia Tomalla, also die La Tomalla, datet Tennisspieler. Und dann denkst du plötzlich, ja, wer ist es denn? Und dann sagst du, it's fucking Alexander Zverev, er ist halt Olympiasieger. Er ist halt einfach wirklich ein absoluter Tennis.
Also und
er
ist aber beschäftigt, das findest du ungerecht.
Ja, ich find's, nein, ach, um Gottes Willen, ich find's nur witzig, weil du merkst, in der Bild-Zeitung, ja. Es wird ja dann letzten Endes ja nur entschieden nach Popularität in der jeweiligen ja. Zielgruppe. Und für die Bildleser, vor allen Dingen, ich brauche, glaube ich, nicht gendern, ist Sophia Tomalla natürlich ein absoluter Superstar und der andere ist halt einfach, ja mein Gott, ist halt ein Tennisspieler. So, und auf den Punkt gebracht, das fand ich wirklich, das ist mit das Witzigste, was ich seit Jahren gesehen habe. Das war, als Amy Poehler und Tina Fey die Golden Globes gehostet haben. Da war es so, dass George Clooney da saßen und Amal Alamuddin damals noch. Also das, ich weiß nicht, ob du dich an diese, erinnerst du dich an die Golden Globes mit den beiden?
Nein.
Die wurden ja sonst immer von Ricky Gervais gehostet und in diesem einen Jahr haben Tina Fey und Amy Poehler die Golden Globes moderiert und es war wirklich fantastisch.
Okay.
Sie konnten, Obacht, sie konnten sogar dem Mann das Wasser reichen. Komm mal, Nora.
Ja. Siehst du, das ist doch gut,
dass peinliche euch Stille im Esszimmer.
Das ist doch gut, dass, euch, dass diese Zeiten vorbei sind.
Peinliche Stille also, im Esszimmer.
Ja.
Und dann kam wirklich eine sensationelle Moderation. Und zwar sagten sie, also zeigten auf Amal Alamuddin. Alamuddin is a human rights lawyer who worked on the Enron case, an advisor to Kofi Annan on Syria, and was appointed to a 3-person commission investigating rules of war violations in the Gaza Strip. So tonight, her husband is getting a Lifetime Achievement Award, an actor. Und du denkst, wirklich, das war so auf den Punkt.
das kann ich doch nicht. Aber ja, ich weiß nicht.
Oder?
Aber es gefällt mir irgendwie.
Oder?
Ja.
Schon toll, ne? Oder?
Ja. Aber ja, wie gesagt, also ich finde, dass so lange irgendwie Frauen so Beiwerk waren, wenn jetzt mal dieser berühmte Sportagent da das Beiwerk von Adele ist, ja, ja so ist es.
So
ne?
Be it. Ja, so ja. Du, wenn man verliebt ist, ist man sowieso, also ich bin seit Jahren nur das Anhängsel von Niki Hassania, das heißt,
das ist auch nicht leicht.
Ja, ich weiß, wie sich das anfühlt.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Future Zone schreibt, schaue die Simpsons und verdiene 6.000 Euro. Das steckt hinter dem Job. Du liebst die Simpsons, wie wäre es dann mit einem lukrativen Job, bei dem du die Serie schauen und viel Geld verdienen kannst? Ein Casino hat einen Preis ausgelobt, das Platten Casino, ein britisches Unternehmen. Man kann sich sogar aus Deutschland auf den Job bewerben. Du musst alle Simpsons folgen. Samt Film schauen. Dafür gibt es 5.000 Pfund. Das bedeutet, das sind ungefähr 35,5 Stunden Arbeit pro Woche und Donuts. Denn da ist ja nun jetzt doch mittlerweile ein bisschen was zusammengekommen. 32 Staffeln die Simpsons. Man muss sich dann doch auch relativ akribisch Notizen machen, denn es geht ein bisschen darum herauszufinden.
Ja, kriegt das Geld nicht einfach so, ne?
Nein, nein. Ja, was haben die Simpsons alles vorausgesagt? Ne? Die haben ja Trump zum Beispiel vorausgesagt. Ich weiß nicht, was noch alles irgendwie an Prediction rauskam. Und da haben sie natürlich gesagt, so, das musst du jetzt alles mitschreiben und musst dann uns den Nostradamus geben und sagen, also, was ist denn noch so alles passiert? Ja.
Das ist ein geiler Job, oder?
Oder?
Ja, mich hat nur die ganze Zeit interessiert, ob das wohl brutto oder netto ist, ne? Aber wahrscheinlich, ja, das ist wahrscheinlich, das musst du noch versteuern und dann, das muss man sich mal ausrechnen, ob das wirklich lohnenswert ist. Ansonsten, also ich bin ja wirklich großer Simpson-Fan. Mich hat das schon getriggert, mich hat das schon angesprochen.
Vor allem 35 Stunden pro Woche, ja. Homer Simpson, ne?
Ich also,
35 Stunden die Woche einem degenerierten Typen mit seltsamem Arbeitsethos in der Firma mit fürchterlichem Konzernchef zugucken, das haben ja zuletzt nur die Leute von Ip Media gemacht, ne? Also von da
ja, siehst du?
So,
also.
Ne? Wir fühlen euch, Leute, wir fühlen euch. Und komm, dann, wo wir jetzt gerade eh schon so in dieser Tonlage sind, jetzt zum Schluss für heute.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner.
Betrifft nach dem Sturm. Zweimal erlebten wir, wie die Natur uns moderne Menschen klein macht. Bei der Flut mit so vielen Toten und jetzt beim Sturmwind Ignaz. Wir sind nichts mit unseren iPhones, Tablets. Wenn der Sturmwind unsere Dächer abdeckt, Bäume umknickt, 50.000 Menschen haben plötzlich keinen Strom. Züge fahren nicht mehr. Autobahnen sind gesperrt, weil LKWs aus der Spur gefegt wurden. Ich hatte Angst vor dem Sturm, weil ich einen Baum vor meiner Wohnung habe. Ich sah, wie der Sturm ihn schüttelte, als wäre er ein Strohhalm. Was, wenn ein Ast mein Fenster einschlägt und der Wind mich gegen die Wände presst? Gott sei Dank gab es keine Toten. Wir haben den Sturm überlebt. Was wir lernen ist, dass der Mensch nicht Herrscher der Welt ist. Schon ein Sturm ist stärker als wir. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Was wir natürlich nicht wissen ist, Franz Josef Wagner war nie ernsthaft in Gefahr, weil die Paris-Bar, wo er eigentlich 24 Stunden rund um die Uhr ist, da ist ja gar kein Baum davor.
Ich habe auch kurz gedacht, ob er metaphorisch den Sturm in seinem eigenen Haus aber du, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall wieder Prosa auf höchstem Niveau.
Ja, das kann man wohl sagen. Liebe Nora, ich danke dir ganz herzlich.
Es hat mir auch viel Spaß gemacht.
Ich habe mich nur zurückgehalten. Ich hätte mir eigentlich noch gerne noch ein zweites Bier aufgemacht, aber dann hätte ich nicht gewusst, ob ich noch die Texte lesen kann.
Nein.
Der Wagner wäre besser geworden. Der Wagner wäre authentischer geworden. Was den Rest angeht, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
Ich weiß es nicht. Wir haben uns Mühe gegeben.
Ja das kann man wohl sagen. Vielen Dank und fühl dich herzlich wieder eingeladen.
Danke dir.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachuth, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.